Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist. Apolut.
Heute spreche ich mit dem Psychoanalytiker Dr. Andreas Peglau darüber, was ist bloß mit den Menschen los? Und vor allem über die Kernfrage, ist der Mensch eigentlich gut oder ist der Mensch böse? Dieses Gespräch wird eine spannende Reise in die Vergangenheit bis hin zu aktuellen heutigen Themen und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast.
Im Gespräch.
Herr Dr. Peglau, ich freue mich auf unser Gespräch und meine erste Frage an den Psychoanalytiker. Was ist aus Sicht der Psychoanalyse eigentlich gut und was ist böse?
Das ist also eine Frage, die insofern schwer zu beantworten ist, weil die Psychoanalyse ist in den 120, 130 Jahren ihres Bestehens ja mittlerweile auch ein Konglomerat geworden von ganz, ganz verschiedenen Ideen und Theorien, ja, wo vielleicht der einzige noch vorhandene gemeinsame Nenner ist, dass es einen unbewussten Bereich in der Psyche gibt. Wenn wir bei Freud anfangen, mit dem man ja anfangen muss, wenn man über Psychoanalyse redet, ne, dann ist es so, dass Freud eigentlich nie vorgesehen hat in seinen Konzepten, dass der Mensch irgendwie ein gutes Wesen wäre, sondern immer davon ausgegangen ist, dass er im Grunde angeboren asozial ist. Also am Anfang seiner Theorie war das die Vorstellung, dass der Mensch eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als Essen, Trinken und Sex haben will. Ja? Und dann der resignierte, auch krank gewordene, an Krebs erkrankte Freud hat das dann auch noch erweitert um den Todestrieb, das heißt um die Vorstellung, dass der Mensch von sich aus, man könnte sagen, genetisch, biologisch vorgegeben, ein Wesen ist, was töten, morden, Krieg führen will. In dem Sinne ist, also im klassischen freudschen Sinne, gibt es für den Menschen gar keine Möglichkeit, gut zu sein. Ja, er kann ein Stückchen besser werden, indem er seine Triebe beherrscht. Also ich rede über Freud, ist nicht meine Meinung, ja, indem er sie sublimiert, indem er statt irgendwie Menschen im Krieg zu ermorden, zum Beispiel Chirurg wird und dann irgendwie Menschen aufschlitzt, ne, dann fällt es nicht so auf oder es ist auch zum Wohle der Menschheit, wie Freud sagte, ja, aber eigentlich eine Möglichkeit, gut zu sein im Sinne, also prosozial, ja, hat Freud nicht vorgesehen und die meisten Psychoanalytiker sind dem gefolgt. Es ist aber irgendwann dann nicht mehr so en vogue gewesen, darüber so sehr zu reden. Ja, und deswegen wird es also innerhalb der Psychoanalyse der vielen Richtungen von vielen Vertretern gar nicht mehr weiter thematisiert. Insofern meine ich, ist die Frage schwer zu beantworten für die Psychoanalyse insgesamt. Sie ist aber besser zu beantworten für diejenigen Vertreter der Psychoanalyse, die zu meinen Lieblingspsychoanalytikern gehören, für Wilhelm Reich und Erich Fromm. Und das sind wiederum Menschen, die davon ausgegangen sind, dass wir angeboren prosozial mit allem, was wir brauchen, um gute Menschen zu sein, auf die Welt kommen. Ja, und dafür auch im Grunde Kriterien benannt haben. Die Fähigkeit zu kooperieren, kreativ zu sein, dass den Wunsch danach, das tiefe Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden, zum Beispiel.
Gibt es denn in der Psychoanalyse eine Art Messsystem, anhand dessen festgestellt werden kann, ob ein Mensch gut bzw. ab wann er als böse eingestuft wird?
Die Psychoanalyse hat es ja sowieso nicht so mit dem Messen, sondern also mit wissenschaftlicher Exaktheit. Ja, also insofern, ich weiß nicht, was vielleicht irgendjemand irgendwann irgendwo entwickelt hat, der sich auch auf Freud beruft oder so. Das kann schon alles möglich sein. Und es gibt diverse Persönlichkeitstests, die zum Teil auch auf psychoanalytischen Aspekten beruhen. Ja, und die versuchen zu erfassen, ob Menschen bestimmte Strebungen, also auch destruktive in sich haben. Das gibt's schon. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel den bekannten Rorschach-Test mit den Tests mit den vielen Klecksen, ja, in dem man auch versuchen kann, ganz viel hineinzulesen. Aber
können Sie den mal erklären?
Oh, nee, ich glaube nicht. Also im Grunde ist es so, es sind verschiedene Fantasiegebilde, also Kleckse, verschiedene optische Zeichen und die Probanden, die sich das angucken, haben also die Möglichkeit, immer irgendetwas da hinein zu interpretieren, zu sehen, was da drin ist oder nicht. Und der Analytiker, der dann den Test macht, der kann dann eben wiederum versuchen zu interpretieren, was das über die Persönlichkeit der Leute aussagt. Aber das ist ein wissenschaftlich sehr umstrittene Testvorgehensweise.
Ich würde gerne mal die Brücke schlagen zur aktuellen Zeit. Gut und böse, das Verrückte ist ja, die Gesellschaft ist, so ist zumindest meine Wahrnehmung, seit 2020 so gespalten wie noch nie. Und es gibt zwei Seiten, also anhand der Corona-Maßnahmen hätte man jetzt sagen können, die einen waren die Corona-Befürworter, die anderen waren die Corona-Gegner. Beide Seiten, und das setzt sich seitdem fort mit anderen Themen wie Ukraine-Krieg, wie Klima und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele jetzt aktuelle Themen, wo diese Trennlinie auch verläuft. Beide Seiten behaupten aber, die Guten zu sein.
Und jetzt soll ich sagen, welche die Guten sind?
Nein, Sie sollen nicht sagen, welche die Guten sind, aber die Frage wäre, wie kann das sein?
Ich glaube, es kann unter anderem deswegen sein, weil die Frage, was wirklich gut sind und wie Menschen wirklich sind, eigentlich gar nicht seriös wissenschaftlich beantwortet wird. Ja, ich glaube also, dass ein zentrales Thema für so ziemlich alles sein sollte, aber leider nicht ist, was ein reales, auch wissenschaftlich abgesichertes Menschenbild ist, wie wir eigentlich sind, was wir eigentlich mit auf die Welt bringen und was wir eigentlich dann dementsprechend auch brauchen, um gut, angemessen, menschenwürdig zu leben. Und da das nicht geklärt ist, ist es ganz einfach, sich gegenseitig alle möglichen Unterstellungen um die Ohren zu hauen. Das funktioniert ja insofern unheimlich leicht, indem man einfach sagt, also rechts ist böse. Ja, und dann muss man bloß noch einen Schritt weitergehen und dann zu sagen, na und du bist ja rechts. So, und damit hat man dann auch sozusagen dem Verständnis gleich gesagt, du bist böse. Und genauso kann man über sich selber sagen, zum Beispiel, links ist gut. Und also das funktioniert genauso einfach. Ja, aber da links und rechts Begriffe sind, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, die erstmal an sich keinen politischen Inhalt haben, können sie und werden sie beliebig gefüllt. Für mich ist so ein klassisches Beispiel die Frage, auf die ich noch nie eine gute Antwort gekriegt habe, die es, glaube ich, auch nicht gibt innerhalb dieser Kategorien, war Josef Stalin links oder rechts? Ja? Also ich denke, die Realität entzieht sich dieser Art von Kategorisierung. Und deswegen sind Menschen, Psychoanalytiker wie Wilhelm Reich und Erich Fromm auf die Idee gekommen, die ich sehr sinnvoll finde, statt links und rechts zu fragen, ist etwas lebensbejahend oder ist etwas lebensfeindlich? Und mit dieser Fragestellung kommt man also sehr viel weiter, weil man plötzlich Inhalte zur Verfügung hat, über die man sprechen und diskutieren und auch streiten kann.
Das heißt, lebensfeindlich, um das jetzt mal weiter auszuführen, wären all die Dinge, die nicht unter gesunden Menschenverstand fallen?
Also Verstand ist ja wieder so eine Kategorie. Ich würde es noch einfacher versuchen zu nehmen. Also lebensfeindlich ist, was sich gegen das Leben richtet. Und lebensbejahend ist, was Leben versucht zu fördern, zu schützen, ja, zur Entwicklung von Leben beizutragen. Ja, aber ich würde es nicht mit dem gesunden Menschenverstand, das ist auch ja wirklich eine schwierige Frage, weil den reklamieren doch so viele Leute für sich.
Ja, das ist genau, ja. darauf wollte ich hinaus, weil der Punkt ist ja der, nehmen wir zum Beispiel mal so ein Thema wie die Impfung, ja, da würde ja die eine Seite sagen, Impfungen sind lebensbejahend und die andere Seite sagt lebensfeindlich und dann aber auch genau umgekehrt. Das heißt also wo komme ich da oder wie bekomme ich es dahin für mich, mich da auch rauszuziehen aus diesem Spaltenden? Also das kann ja eigentlich nur beim Einzelnen geschehen, oder?
Ja, wenn Sie das Thema Sie meinen jetzt Corona, diese Impfung, ne? Die gegen die
natürlich in hohem Maße, aber das ist grundsätzlich so ein Thema, wo man oder anhand dessen man das gut diskutieren kann.
Naja, aber eigentlich wäre doch in so einem konkreten Fall die logische Konsequenz, man müsste wirklich wissenschaftlich fundiert untersuchen, was diese Impfungen bedeuten. Würde man feststellen, dass sie mehr Schaden hervorrufen als Nutzen, müsste man den Versuch, diese Impfungen flächendeckend anzuwenden, als eher lebensfeindlich einordnen. Würde man feststellen, dass sie Leben retten, Gesundheit retten, müsste man diese Impfung als lebensbejahend einordnen. So. Und damit würde doch diese Frage konkret entscheidbar sein.
Wenn es eine Wissenschaft gäbe, die nicht manipuliert ist.
Ja. Aber ich meine, das wäre doch in dem Fall die Lösung, wissen Sie? Also jetzt in dem Fall geht es um eine konkrete, wissenschaftlich, theoretisch und natürlich, wenn man es machen würde, auch praktisch überprüfbare Hypothese. Wenn die ausreichend überprüft wird, ergibt sich es eigentlich von alleine, dann zu gucken, zu welcher Kategorie das gehört. Ja. Ich sag mal ein anderes Beispiel, wo es wahrscheinlich eben, wo es schon schwieriger wird, ja, oder vielleicht auch nicht. Stalin war ja der Meinung, er müsste alle seine Gegner, und es wurden ja immer mehr, entweder zumindest verbannen oder zum großen Teil auch umbringen. Ja, so. Nun hat er das aber verbrämt mit linker, marxistisch-leninistischer Ideologie. Ja, und insofern behauptet, er müsse es machen zum Wohle einer großen höheren Sache. So, in dem Fall denke ich, das massenhafte Umbringen von Menschen ist, egal wie es verbrämt wird, welches Alibi man nimmt, immer lebensfeindlich. Ja, also da glaube ich, das wäre dann sogar auch wieder gesunder Menschenverstand eigentlich, zu sagen, hier stimmt irgendwas nicht, wenn zwar etwas vorgegeben wird, wie also der Sieg des Sozialismus, des Weltfriedens und was weiß ich, aber wenn es mit Massenmord umgesetzt wird. Na, genauso kann man das, glaube ich, auch anwenden auf Fragen von Impfungen, wenn gesagt wird zwar, es soll der Gesundheit der Bevölkerung dienen, aber wissenschaftlich oder durch Augenschein nachzuweisen ist, das findet gar nicht statt, sondern was ganz anderes. Dann hat man eigentlich eine Antwort auf die Frage und dann müsste man, aber ich komme gleich dazu, es wird komplizierter, müsste man sich eigentlich einigen können. Wissen Sie? So, und jetzt wird es ja spannend. Warum kann man es trotzdem nicht? Warum kann man es aber auch in Bezug auf Stalinismus bis heute nicht? Ja, es gibt immer noch eine ganze Menge Menschen und nicht nur in Russland, die Väterchen Stalin irgendwie hochhalten. Ja, oder es gibt Linke, die meinen, sie müssen sich heute noch definieren, indem sie sagen, Stalin hat das meiste doch richtig gemacht. Ja, warum ist das so? Meiner Meinung nach nicht, weil die objektivierbaren Daten fehlen oder die Erkenntnisse fehlen, sondern weil Menschen dazu neigen, bestimmte Erkenntnisse, die sie zu sehr verunsichern oder ängstigen, nicht an sich rankommen zu lassen. Und dann kriegen sie diese eigentlich theoretisch mögliche klare Einordnung, ist etwas lebensfeindlich oder lebensbejahend, nicht mehr hin, weil Leute gar nicht mehr bereit sind, die Fakten anzuerkennen.
Weil sie Angst haben, ihr Weltbild zu verlieren?
Ihr Weltbild, ihre Identität, ja, das, womit sie sich identifiziert haben. So, und jetzt kommt dann aber nochmal die psychoanalytische Ebene hinzu. Es geht bei dem, was wir hier besprechen, immer auch um Autoritäten. Es geht immer darum, dass Menschen, die irgendwie oben stehen, also wie gesagt, der Einfachheit, bleiben wir bei Stalin als der unangefochtene Führer der damaligen Sowjetunion, ja, dass die bestimmte Vorgaben machen. So, Wir in unserer Kindheit, ich meine wirklich wir und schließe mich damit ein, sind in unterschiedlichem Maße alle auch autoritär erzogen worden, zur Anpassung unter Autoritäten, unter Erziehungspersonen, unter Eltern, Kindergartentanten, Lehrer, später Chefs. So. Das heißt, in uns drin ist diese eine erzwungene, nicht einfach angeborene Tendenz, uns zu unterwerfen, anzupassen. Aus der frühen Kindheit schon beginnt, denn da sind wir existenziell abhängig und können gar nicht anders. Ja, so. Das heißt, in uns steckt mehr oder weniger stark allen die Erfahrung drin, pass dich an, beweg dich nicht gegen den Strom, ja, sondern erspüre, erfühle, was die Eltern, die Lehrer wollen. Ja, wenn du das nicht machst, wirst du verachtet, bestraft, gequält, was weiß ich, ausgestoßen, isoliert.
Das ist dann so dieses typische Liebesentzug. Ja, also Liebe gibt's nur, wenn das Kind so funktioniert, wie vorgegeben.
Wenn es denn Liebe wäre, aber ich würde mal lieber von Zuwendung sprechen. Ja, also wie viel von uns normal, durchschnittlichen, normalen, auch autoritär gestörten Erwachsenen wirklich liebesfähig sind, ist nochmal eine ganz andere spannende Frage. Aber meistens geht es dann vor allem in der Praxis, glaube ich, mehr um Zuwendung. Ja, und wir haben eben gelernt, Zuwendung gibt's durch Anpassung, durch Unterwerfung, durch Mitmachen. Und das ist tief in uns drin. Und wenn wir später dann irgendwie als Erwachsene vor eine Situation gestellt werden, wo wir uns gegen die an der Macht sind oder die wir so empfinden, die über uns stehen, die vieles für uns, also über uns entscheiden, stellen müssten, dann haben wir nicht nur teilweise ja durchaus auch ganz unneurotisch, also gerechtfertigte Ängste, was uns passieren kann, wenn wir dagegen aufbegehren, sondern zudem kommen auch noch die alten andressierten Impulse aus der Kindheit, um Gottes Willen niemals gegen Autoritätspersonen, gegen Eltern oder Elternersatzfiguren irgendwie protestieren oder gegen die kämpfen, du wirst vernichtet. Damit kriegt es nochmal eine ganz andere, viel tiefere Dimension.
Das heißt also, die Frage, ob ein Mensch gut oder böse ist, entscheidet die sich im Kinderzimmer?
Ich denke, wir kommen gut auf die Welt. Ja, mit allem, was wir brauchen, um prosozial zu sein, auch mit dem Bedürfnis, prosozial zu sein, zu lieben, zu kooperieren und so weiter. Dann kommt diese Art von autoritärer, gefühlsunterdrückender Erziehung, wird draufgesetzt und wir passen uns der an. Aber der gute Kern, Wilhelm Reich hat es als Kern beschrieben, als biologischen Kern, ja, der, mit dem wir auf die Welt kommen, der kann nie kaputt gemacht werden. Insofern haben wir den lebenslang in uns und er kann lebenslang auch wieder freigelegt werden. Er wird sozusagen zugestüttet mit Erziehung, mit Normen, ja, mit Unterdrückung, mit allem Möglichen. Aber er ist nie weg. Deswegen würde ich nicht sagen, dass irgendjemand von uns es jemals schaffen könnte, wenn man die gesamte Persönlichkeit betrachtet, nur böse zu sein.
Also lebensfeindlich.
Genau. Das geht gar nicht durchweg. In unserem Verhalten, im Äußeren, schon. Natürlich wird man bei einem Adolf Hitler kaum noch irgendwie als Führer des deutschen Volkes noch irgendwas entdecken können, was lebensbejahend war. Ja? Aber das heißt nicht, dass tief in ihm drin dieser gute Kern immer noch, der denke ich, war da, der geht nicht kaputt. Ich meine, ich mache Psychotherapie auch mit Leuten, die durchaus älter sind, ja, und bin immer wieder erstaunt und beglückt, wie viel man freilegen kann von diesem guten Kern, auch bei älteren Menschen.
Das heißt, braucht es dazu dann die Psychotherapie oder also kann jetzt jeder Einzelne für sich selbst abmessen, was er oder sie tun kann, um in dieses Lebensbejahende zurückzukommen? Oder ist das meistens der blinde Fleck?
Ich kenne kein besseres Hilfsmittel als eine gute Psychotherapie. Aber ich würde sowieso nicht so pauschal sagen Psychotherapie. Dazu gibt es viel zu viele verschiedene Psychotherapiearten. Und was Sie vorhin für die Wissenschaft angedeutet haben, gilt natürlich auch für die Psychotherapie. Sie ist zum großen Teil zum Handlanger der Gesellschaft verkommen. Ja, man kann also nicht sagen, mach eine Psychotherapie, dann wird alles gut. Ich denke nur, eine tiefgreifende, seriöse, langfristige Psychotherapie ist der beste und effektivste Weg, um an diesen guten Kern wieder ranzukommen. Allerdings hat man auch eigene Möglichkeiten, sicherlich sich ein Stück weit in diese Richtung zu bewegen. Also Sigmund Freud hatte keinen Psychoanalytiker, es musste erst erfunden werden. Ne? Er hat sich erstmal mit Selbstanalyse einen Großteil Erkenntnisse und Veränderung geschaffen, bevor er dann selber die Psychoanalyse propagieren konnte. Ich denke, Selbstanalyse, Selbsttherapie, Gespräche mit Freunden, ehrlich miteinander umgehen, ist also ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich glaube, es ersetzt keine Psychotherapie. Meine Vorstellung im Idealfall ist, wir machen sowas wie Psychotherapie, arbeiten da intensiv an uns, aber begleiten das gleichzeitig und setzen es auch fort im Freundeskreis. Das ehrliche Miteinander umgehen, sich kritisieren, sich über Kritik auch freuen, wenn sie ehrlich gemeint ist. Ja, gute Partnerschaftsbeziehungen, an den eigenen Kindern sehen können, wie man eigentlich hätte werden können oder sollen. Ja, solche Sachen, glaube ich, haben einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu, um lebensbejahender wieder zu werden.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Aspekt deutlicher zu sprechen kommen, Herr Dr. Piglau, weil also gerade auch bei dem Beispiel, was Sie eben nannten mit Adolf Hitler, da noch einen guten Kern zu vermuten, da dreht sich erstmal alles im Magen um. Das ist sozusagen erstmal so, wie soll ich sagen, es klingt absurd. Woher nehmen Sie da Ihre Überzeugungen?
Ich habe ja gesagt, wir können in die Psyche nicht reingucken. Wir können sie nicht wissenschaftlich, schulwissenschaftlich objektiviert untersuchen und sagen, da ist sie, so sieht sie aus. Ne? Insofern müssen wir uns klar machen und klar bleiben darüber. Es hat vieles mit Hypothesen und mit Plausibilitäten zu tun. Mhm. Aber ich kann Ihnen nicht ein Röntgenbild zeigen und sagen, gucken Sie mal, so sieht Ihre Psyche aus. Und das kann ich natürlich auch nicht über Adolf Hitler. Es ist also einerseits eine Grundüberzeugung, dass der gute Kern nicht kaputt gehen kann, die sich für mich im Umgang mit Menschen im Laufe der Jahre einfach auch verstärkt hat. Ich glaube, das jeden Tag in meiner Arbeit sehen zu können. Punkt eins. Punkt zwei ist, was Hitler konkret betrifft, gibt es, glaube ich, keinen, über den so viel geschrieben wurde und immer noch wird, wie über Adolf Hitler, jedenfalls im deutschen Sprachraum. Ja, so. Und es gibt eine ganze Menge Bücher, Erich Fromm hat auch was dazu geschrieben, in denen es um Hitlers Kindheit und Jugend geht. Und es gibt eine ziemliche Übereinstimmung darin, dass er bis ins Jugendalter noch ein sehr durchaus auch sensibler Mensch war, der zum Beispiel fürchterlich gelitten hat unter dem Tod seiner Mutter. Das hat ihm ausgerechnet ein jüdischer Arzt, ja, bescheinigt, der sich lange auch um die Familie von Hitler und um die Krankheit der Mutter gekümmert hat. Da hat er gesagt, an dem Tag, als er Hitler da gesehen hat, und da war er, glaube ich, 16, 17, ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, ja, war der so fertig, so kaputt, so traurig, hatte seine Mutter noch gemalt, ja, im Tode, ja, dass er sich niemals, hat dieser jüdische Arzt erzählt, niemals hätte auch nur ansatzweise vorstellen können, dass das mal später so ein Verbrecher und Massenmörder wird. Ja, so. Das heißt, ich glaube, dass es Belege dafür gibt, durch die vielen Dokumentationen bei Hitler, aber auch bei Goebbels, ja, und bei anderen, dass die nicht als Monster auf die Welt gekommen sind. Da muss man sich doch fragen, wenn da mal was anderes ganz offenkundig war, kann es sich in Luft aufgelöst haben? Man kann die Antwort finden, ja, ja. Ich glaube es nicht. Ich glaube allerdings schon, dass man jetzt, ich meine, Hitler ist ein Extrembeispiel. Ich glaube nicht, dass Hitler irgendeiner Psychotherapie irgendwie gegenüber aufgeschlossen gewesen wäre. Ich denke also nicht, dass der an sich gearbeitet hätte. Ja, seit er 20 war, hat er andere Möglichkeiten gefunden der Kompensation als Soldat und dann später eben als Redner und Führer und sowas, ja. Okay, ich will ja nur behaupten, es ist in uns drin und es bleibt in uns drin. Es gibt schon einige Menschen, die auch im hohen Alter noch tiefgründige Erkenntnisse über sich selber und über die Welt entwickelt haben, zu denen sie vorher nicht fähig waren. Ich glaube, das kann man nachlesen. Mhm.
Es gibt ja auch ein Buch, das heißt Im Grunde gut. Also da geht es auch um diese These. Ja, und Sie haben eine Podcast-Folge veröffentlicht, die habe ich mir angehört vor diesem Gespräch. Und da geht es um das Summerhill-Projekt. Vielleicht bringt das noch ein bisschen mehr Aufklärung in das, was Sie sagen. Vielleicht können Sie da mal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer reinführen, was das Summerhill-Projekt ist und was daran so besonders ist in Bezug auf das Thema, ist der Mensch gut oder böse?
Also Summerhill ist das Projekt von Alexander Sutherland Neill. Den meisten ist das eigentlich leider bekannt unter der Überschrift anti-autoritäre Erziehung. So wurde es um 68, 69 vor allem im Westen Deutschlands und überhaupt in Westeuropa bekannt. Im Osten ja, also ich bin ja ehemaliger DDR-Bürger, also bei uns ist es nicht in dem Maße so angekommen. Ne? Okay, da wurde es populärer. Gegründet wurde es spannenderweise in Deutschland. Jedenfalls sieht Summerhill die Wurzeln heute in Dresden-Hellerau, wo Alexander Neill eben 1921 seine erste Schule gegründet hat. Und Neill war ein Pädagoge, dessen Spezifik darin bestand, meiner Meinung nach konsequenter noch als alle anderen, die ich kenne, auf der Seite der Kinder zu stehen. Also Neill hat eine Pädagogik entwickelt in seiner Summerhill-Internatsschule, dann in England, die darauf basierte, auf einem positiven Menschenbild. Das heißt, auf der Vorstellung, dass Menschen die Fähigkeit haben zur Selbstorganisation, dass in uns, wie in allen Pflanzen und Tieren, ausreichend Maßstäbe da sind, dass wir wissen, fühlen, teilweise auch erkennen, was für uns richtig und falsch ist, was wir brauchen und was uns schadet. Und das hat er auf die Pädagogik angewendet, übrigens in Zusammenarbeit mit Willem Reich, was auch spannend ist. Und hat eben gesagt, Kinder sollen zu nichts gezwungen werden. Das hat sich bei ihm unter anderem so ausgewirkt, dass die Kinder, die in seine Internatsschule gekommen sind, in England freiwillig zum Unterricht gegangen sind oder eben nicht. Und manche sind 2, 3 Jahre nicht zum Unterricht gegangen, weil sie einfach keinen Bock drauf hatten und lieber spielen wollten. Und das war okay. Ja, so. Und es hat sich so geäußert, dass die Kinder miteinander über die wichtigen, für sie auch überschaubaren Fragen demokratisch abgestimmt haben. In einer Versammlung, in der alle nur eine Stimme hatten. Also die Lehrer und Alexander Neill selber hatte auch nur eine Stimme. Ja, das hatte Grenzen. Das heißt, die Kinder konnten zum Beispiel nichts irgendwie bestimmen, was unter Umständen ihnen hätte schaden können. Ja, also über die Medikamente zum Beispiel, die dort verwendet wurden, im Fall, dass jemand irgendwie einen Infekt hatte oder so, haben die Kinder nicht entschieden. Ja, solche Sachen. Ja, aber zum Beispiel über die Frage, wie lang Unterricht ist oder wer bestraft werden soll von den Kindern oder was passieren soll, wenn jemand anderen beklaut hat oder so. Da haben die Kinder selber dann sich verständigt und abgestimmt. Ja, und Neill hat berichtet, er ist immer wieder auch überstimmt worden. Okay, selbst die Kinder, die 2, 3 Jahre nicht zum Unterricht gekommen sind, haben dann aber, weil sie dann motiviert waren, als sie kamen, all das sehr schnell nachholen können, was sie vorher vielleicht versäumt hatten. Das heißt, Neill hat seit dieser Zeit, also okay, er ist Anfang der 70er Jahre gestorben mit fast 90 Jahren, dann seine Tochter, nachgewiesen, dass Menschen eigene Maßstäbe in sich haben, auch in Bezug auf Bildung und Erziehung, die ausreichen, um nicht nur gute Leistungen zu verbringen, sondern auch in der Gesellschaft dann sinnvoll, in die Gesellschaft sinnvoll hineinzuwirken.
Also gute Menschen zu sein.
Ja, ohne unterdrückt worden zu sein, ohne vorher ständig sozusagen Normen eingepeitscht zu bekommen, ohne irgendwie künstlich Grenzen gesetzt zu bekommen. Ja, aus eigenem Antrieb, nach eigenen Maßstäben sind die gut geworden, sind nicht verroht, sind keine Verbrecher geworden, keine Asozialen. Er hat die Wege von vielen nachverfolgt, ja, und sondern sie haben sich auf eine sinnvolle Weise in die Gesellschaft eingebracht. Sie sind aber eben keine, jedenfalls war das der Stand in den 70er Jahren, keine Politiker geworden zum Beispiel. Ja, was ja wahrscheinlich auch für Neills Erziehungsstil spricht.
Mhm. Aber ganz wichtig, diese Unterscheidung, weil da wurde ja dieses Anti-Autoritäre draus gemacht und das war es gar nicht. Also Sie haben es ja eben an einem Beispiel erklärt, dass zum Beispiel bei der Medikamentengabe oder auch anderen Themen dann eben dieser Entscheidungsspielraum nicht bestand. Also wo ist die, also wie kann man das differenzieren? Was ist dann anti-autoritär und was ist diese Erziehung nach Alexander Neills? Die wurde, glaube ich, demokratische Erziehung genannt, richtig?
Richtig, ja. Also vielleicht kennen Sie diesen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem er ist, das Gegenteil eines Fehlers ist wieder ein Fehler. Mhm. Anti-autoritär wäre insofern möglicherweise genauso fragwürdig wie autoritär. übersetzt wurde. Also man muss auch sagen, der Anti-Autoritär kommt daher, dass das als Buchtitel genommen wurde vom Rowohlt Verlag, ja, und damit popularisiert wurde. Neil hat, wie Sie schon sagen, von demokratischer Erziehung gesprochen. Und er hat sich immer dagegen verwahrt, dass es anti-autoritär sei. Interpretiert wurde es dann so, als ob Neil gemeint hätte, was nicht der Fall war, dass Kinder überhaupt keine Strukturen, keinen Halt, keine haltgebenden Erwachsenen bräuchten. Ja, und das hat, überspitzt gesagt, vielfach dazu geführt, dass Kinder dann von Eltern, die sich für antiautoritär hielten, im Stich gelassen wurden, dass die Kinder praktisch keine Eltern mehr hatten, sondern plötzlich bärtige Kumpel bei ihnen im Buddelkasten saßen, die ihnen die Schippe auf den Kopf gehauen haben.
Haben Sie eine Vermutung, warum das so falsch dargestellt wurde?
Ja, eine Vermutung habe ich da auf jeden Fall. Sich wirklich wieder dem anzunähern, wie Kinder eigentlich sind, wie wir auf die Welt kommen. Ja, sich wirklich wieder diese Freiheit zu gestatten, hat eben autoritär, wie wir erzogen sind, was unheimlich Verunsicherndes bis Angstmachendes. Das heißt, sich wirklich auf Neil einzulassen, auf die Tatsache, dass wir als gute Menschen auf die Welt kommen, dass wir die richtigen Maßstäbe in uns haben und nicht irgendwelche Erziehungstanten und später Politiker und Chefs uns sagen müssen, was richtig und falsch ist, hat was zutiefst Verunsicherndes. Und da liegt es sozusagen nahe, diesen Gedanken unbewusst wieder zu verzerren. Also im Prinzip ein Mechanismus, den Sie meiner Meinung nach zum Beispiel bei vielen sozialistischen Bewegungen auch haben. Ja, der Grundgedanke, sozialer zu sein, ja, innerhalb einer Kommune zu wirken, gleiche Möglichkeiten für alle Individuen anzubieten, der kann ja nicht verkehrt sein. Er hat ja schon Jesus geäußert. Ja, und wahrscheinlich gab es die auch schon vorher. So, okay. Aber das dann umzusetzen, würde wieder bedeuten, dass wir selber uns daran irgendwie wieder erinnern, wieder daran kommen, wer wir eigentlich sind. Ja, und das macht Angst. Und das macht nicht nur Angst, sondern je älter wir sind, desto mehr heißt es ja auch, wir müssen uns mit einem teilweise fehlgeleiteten Leben auseinandersetzen, mit Schuld, die wir schon wieder gegenüber unseren eigenen Kindern auf uns geladen haben und so weiter und so fort.
Und dadurch entsteht diese lebensfeindliche Gesellschaft.
Ja, ich denke schon. Ich will es nicht darauf völlig reduzieren, aber ich denke schon, dass es ein ganz wichtiger Aspekt ist, ja. Es fällt uns unheimlich schwer, uns auf Liebe und auf das Gute und auf das Lebensbejahende konsequent einzulassen, weil es ganz viele Fragen aufwirft, weil es uns, so wie wir in der Regel als Erwachsene sind, sehr verunsichert.
Warum ist das so? Weil da sind wir ja wieder genau an dem Punkt. Warum lassen Menschen sich spalten? Warum suchen Menschen sich Feindbilder, an denen sie sich abarbeiten? Warum ist der Mensch grundsätzlich, er kommt als liebendes Wesen zur Welt, wenn ich sie richtig verstehe, warum bleibt der Mensch nicht in dieser Liebe und wäre das überhaupt möglich? Also was zeigen diese Versuche von Alexander Niels?
Also dass Menschen sich dann im Grunde selbstschädigend verhalten, ja, glaube ich, hängt eben genau mit dieser Art von Erziehungsstil oder Sozialisation zusammen. Wir dürfen nicht, können nicht, jedenfalls nicht im vollen Umfang lieben, dürfen nicht, können nicht, jedenfalls nicht im vollen Umfang zu uns selber stehen. Wir werden von unseren eigentlichen Wegen durch Erziehung und Norm abgelenkt. Aber das macht ja was mit uns. Es macht uns am Anfang vielleicht traurig, dann macht es uns irgendwann wütend. Aber wir dürfen diese Wut gegenüber unseren Erziehungs- und sonst wie Autoritätspersonen nicht ausdrücken, nicht adäquat. Wir dürfen unseren Eltern, unseren Lehrern, obwohl sie es oftmals verdient hätten, nicht gegen das Schienenbein treten. Ja, so. Oder sagen, bei dir spinnst wohl oder irgend sowas. Ja, das macht man in der Regel nur einmal oder wie auch immer, je nach eben Konstellation der Eltern, der elterlichen Erziehung. So. Das heißt, die meisten von uns müssen erleben in der Kindheit eine ständige, mehr oder weniger starke Anpassungs-, Erniedrigungs-, Unterdrückungssituation. Sie dürfen nicht sie selbst sein. Und das verändert unsere Psyche. Das heißt, in uns staut sich Wut, Hass an. Ja? Der Hass ist, wenn man so will, am Anfang, die Wut ist am Anfang durchaus auch erstmal gesund. Weil wir brauchen ja unsere Wut, um zu sagen, ey, bin auch noch da und hör doch mal auf mich und lass mich doch mal mein Ding machen. So, aber die Wut darf sich ja dann, so wie ich es jedenfalls schildere und wie es für die meisten von uns, denke ich, gilt, nicht ausdrücken. Damit staut die sich an. Und damit wird eine an sich gesunde Wut irgendwann destruktiv. Wir haben also ein Potenzial in uns, was wir ja nicht zeigen dürfen, weil irgendwann müssen wir lernen, angepasst, nett, ja, zu sein, irgendwie um in der Gesellschaft, in der Schule zu funktionieren. Und damit gibt es dieses Potenzial von angestauter Wut. Und die können wir einerseits gegen andere Menschen richten oder wir können sie gegen uns selber richten. Wir richten sie gegen uns selber, zum Beispiel in Form von psychischen Erkrankungen, ja, wie Depressivität, die Sigmund Freud schon als Autoaggression völlig zu Recht definiert hat. Das heißt sozusagen Aggression, die gegen sich selber gerichtet wird. Ja. Oder wir können sie eben auch gegen hasserfüllte Feindbilder richten. Die bösen Kommunisten, die bösen Russen, die bösen Chinesen, die bösen Juden, was auch immer jeweils dann rausgepickt oder von der Gesellschaft, von den Herrschenden vorgegeben wird. Aber dieses Potenzial ist eben in uns drin. Und wenn es nicht therapiert, erlöst, wie auch immer, aufgelöst wird, ja, dann ist es einfach eine Möglichkeit für Führer unterschiedlichster Couleur, uns daran sozusagen zu packen und uns in verschiedene destruktive Verhaltensweisen wie Kriege zum Beispiel hineinzuziehen.
Was ich spannend fand auch in dieser Podcast-Folge, ging es auch darum, dass Strafen laut Alexander Niels noch nie etwas gebracht haben. Bezieht er das nur auf die Kinder- und Jugendzeit oder sogar auch erweiternd auf uns Erwachsene?
Das weiß ich nicht. Also wie ich ihn kenne und Erinnerung habe, denke ich, bezieht er es auf die Kinder. Ich meine, er wusste, und das war ja klar, dass die Menschen meistens aus langjährigen Haftstrafen nicht wirklich besser rauskommen, sondern unter Umständen noch viel kaputter, als sie vorher waren. Ja. Aber ich denke schon, dass er auch der Meinung war, dass unter Umständen, wenn Menschen erstmal sehr kaputt sind, sehr destruktiv sind, muss man sich gegen sie irgendwie auch wehren. Auch wenn man vielleicht glaubt, wie Neil, dass die nie und nimmer so auf die Welt gekommen sind. Man kann die dann nicht einfach machen lassen. Man muss unter Umständen schon ganz klare Stoppzeichen setzen gegen Destruktivität, gegen Verbrechen und so. Ja, also insofern, ich weiß aber nicht, ob das jetzt Originalton Neil ist. Ja, ich nehme an, dass er die Bestrafung von Erwachsenen in einer Gesellschaft, die so funktioniert wie unsere, für leider unvermeidlich auch gehalten hätte.
Er heißt Neil und nicht Nils. Ich glaube, ich habe ihn jetzt zweimal als Nils bezeichnet. Aber um das nochmal zu korrigieren, steht hier so auf meinem Zettel, aber ist falsch. Er heißt natürlich Alexander Neil. Ich habe auch gehört, das Einzige, was heilt, ist Liebe.
Also Neil hat gesagt, Freiheit heilt die meisten Übel. Mhm. Ja. Und er hat aber auch, und es hat er auf Kinder bezogen. Ja, und er hat die, das hat er deswegen gesagt, das war nicht bloß ein Spruch, den er vor sich hergetragen hat, sondern die Erfahrung hat er ständig gemacht. Er hat natürlich normal gestörte Kinder gekriegt, ja, mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, ja, oder so. Und die hatten oft schon ziemliche Probleme. Aber die Tatsache, dass sie in Summerhill bei Neil in dieser Internatsschule machen durften, was sie wirklich wollten in hohem Umfang, hat viele Probleme tatsächlich allmählich beseitigt. Also das ist Freiheit. Und Liebe ist allerdings tatsächlich etwas, was er auch ganz, ganz wichtig gefunden hat, ja, und was er für eine menschliche Grundkonstante und Grundbedürfnis gehalten hat. Da haben Sie schon recht. Aber es ist schwer zu lieben, wenn man eigentlich voller Hass ist. Und deswegen kann es sein, dass man über Freiheit erstmal irgendwie wieder allmählich an diese Liebe rankommen muss.
Das heißt, um es jetzt mal wieder einen aktuellen Bogen zu spannen zu dem, was wir gerade erleben, dass viele Menschen auch schreien und sagen, ja, hier, wir müssen kriegstüchtiger werden und Krieg gegen Russland und dieser ganze Wahnsinn, der da draußen gerade passiert, hängt damit zusammen?
Also psychisch gesunde Menschen wollen keinen Krieg, da bin ich mir sicher. Ja, und Kriegsbegeisterung, zumal ja, Freiwilliges auf einen Krieg sich hinbewegen, halte ich grundsätzlich für einen Ausdruck tiefer psychischer Gestörtheit bei den Individuen oder dann meinetwegen auch verallgemeinert bei einer Gesellschaft. Es mag Gründe geben, es ist ja eine lange Diskussion, die wir beide sicherlich nicht zu Ende führen könnten, ich jedenfalls ganz bestimmt nicht, gerechte oder ungerechte Kriege. Ne? Als Hitler Deutschland die Sowjetunion angegriffen hat und bis zu 27 Millionen Sowjetmenschen, das waren ja nicht nur Russen, ja, vernichtet hat, war es eine ziemlich logische Reaktion, dann zurückzuschlagen und den Krieg sozusagen in Richtung Deutschland zurückzutragen. Ja? Okay, das eine ist, es kann also unterm oder es gibt Befreiungskriege. Ja? Man kann also im Einzelfall schon darüber nachdenken, ob ein Krieg gerechtfertigt ist. Etwas, worüber man sich freuen kann, wo man hinstreben kann, was man für unvermeidlich oder wünschenswert hält, kann Krieg in überhaupt keinem Fall sein. Also ist jedes Gerede von wir müssen die Kinder schon am besten im Kindergarten dazu bringen, ja, dass sie irgendwie darauf getrimmt werden, sich auf den Gedanken von Krieg einzustellen und den irgendwie okay finden und den normal finden, finde ich absolut pervers.
Ist denn überhaupt in einer Gesellschaft wie dieser, das, was Alexander Neel da beschreibt, möglich mit Menschen, die, wie Sie ja auch sagen, selbst so psychisch leiden, unter Depressionen leiden? Also können Eltern, die selber depressiv sind, ein Kind hervorbringen, das dann, ich sage mal, ein gesundes Kind auch aus psychischer Sicht ist? Oder ist das auch das große Problem, dass es gar nicht so viele Therapeuten gäbe, wie wir benötigen würden, um all dieses traumatische Unheil, was in dieser Gesellschaft möglicherweise verankert ist, zu transformieren?
Also schon Wilhelm Reich ist zu der Erkenntnis gelangt und ich denke, die gilt nach wie vor. Man kann eine Gesellschaft nicht psychotherapieren, aus verschiedensten Gründen. Der Weg, eine Gesellschaft besser zu machen, ist, neben diversen politischen, ökonomischen, kulturellen Veränderungen, ist Prophylaxe. Das heißt, es ist natürlich viel besser dafür zu sorgen, dass Kinder gesund auf die Welt kommen und gesund bleiben können, als dann 30, 40, 50-Jährige mühsam über Jahre zu psychotherapieren. Ja, also insofern zu sagen, alle auf die Couch oder was es immer ist oder auf die Körpertherapiematte oder so, es ist Quatsch. Es ist aber natürlich auch ein Weg und ein wichtiger Weg. Ja, also Sie haben ja schon mehrfach auch mit Hans-Joachim Marz gesprochen. Mhm. Ja? Und Hans-Joachim Marz und ich kennen uns schon seit 1989, haben also miteinander auch früher Sendungen gemacht bei Jugendradio DT64 in der DDR. Und er hat damals ja schon eine Konzeption entwickelt, die er therapeutische Kultur genannt hat. Ja, und die in meinen Worten man so zusammenfassen könnte, die Erwachsenen sollen sich ihrer psychischen Problematiken, ihrer Störungen bewusst werden und daran anfangen zu arbeiten. Und sie sollen dafür sorgen, dass ihre Kinder diese Macken, diese Störung gar nicht erst kriegen. Und wenn man diese beiden Aspekte wirklich berücksichtigen würde, glaube ich, wären wir einen Riesenschritt weiter.
Nur ist die Frage, woher kommt das Bewusstsein dafür?
Also ich könnte jetzt einfach sagen, na, Sie sind ja dabei, es mit zu schaffen. Ne? Mhm. Es ist Ihnen ja ein Anliegen. Das heißt, es kommt über solche Gespräche, über solche Sendungen. Es kommt über Bücher. Ja, und was vielleicht aber noch wichtiger ist, es gibt eine Resonanz, wenn es stimmt, dass es diesen guten Kern in uns gibt. Das heißt, dieses Bewusstsein ist in uns eigentlich irgendwo drin. Es ist nur verschüttet. Und das macht ja, glaube ich, auch die mögliche Wirksamkeit solcher und ähnlicher Gespräche aus. Wir können, glaube ich, berechtigt hoffen, dass die Leute, die sich das anhören, in sich spüren, dass es was mit ihnen zu tun hat, dass es da irgendeine Wahrheit gibt, ja, an der wir jetzt wieder mal rütteln. Also insofern sind wir jetzt wieder beim Menschenbild. Wenn man davon ausgeht, dass Menschen wirklich so sind, wie ich es vorhin gesagt habe, mit diesem guten Kern, ja, dann ist da etwas, was nie verloren geht und an was all diese Versuche aufzuklären, Informationen zu liefern, irgendwie auch anknüpfen. Und zwar auch wieder bewusst oder unbewusst.
Nun ist es ist zumindest meine Erfahrung bei vielen Menschen, die ich kenne, so, dass dieser Punkt ins Bewusste und die Bereitschaft, so einem Gespräch zuzuhören und damit in Resonanz zu gehen, oftmals auch, dass ein Schicksalsschlag passiert ist oder irgendein Schmerz passiert ist im Leben, der das Individuum so durchgeschüttelt hat, dass der Schrei nach Alternative so groß geworden ist, dass man anfängt, sich auch dafür zu interessieren. Nun ist die Frage, braucht es dann tatsächlich noch mehr kollektiven Schmerz?
Was wäre jetzt kollektiver Schmerz?
Naja, ein Krieg zum Beispiel oder so etwas, also ein Ereignis, das, dass wir uns alle nicht wünschen, aber also am liebsten wäre mir natürlich die Antwort nein, auf gar keinen Fall. Aber ich beobachte es einfach nur, dass eben durch Schmerz und durch Schicksal Menschen plötzlich aufwachen und bereit sind, einen anderen Weg zu gehen, der wieder in dieses Lebensfreundliche führt, weil sie verstanden haben, worum es wirklich geht im Leben.
Also ich würde mal sagen, nein, auf keinen Fall. Um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, nicht um Ihnen Gefallen zu tun, sondern weil ich das wirklich so sehe.
Das beruhigt also, mich.
Ja, Sie haben völlig recht, dass die meisten von uns leider erst in persönlichen Krisen bereit sind, sich selber grundsätzlich mehr in Frage zu stellen, unter Umständen sowas wie eine Psychotherapie zu machen und über bestimmte Sachen nachzudenken. Das stimmt. Ich würde aber nicht behaupten, dass es Leuten erst richtig schlecht gehen muss, damit es ihnen dann wieder gut gehen kann. Wenn sie jetzt einen Krieg nehmen, ja, dann ist ein Krieg sicherlich nie in erster Linie etwas, was Menschen irgendwie psychisch gesünder macht, sondern das macht sie erstmal, wenn sie nicht umbringt, erstmal psychisch viel, viel, viel kaputter. Diese massenhaften Traumatisierungen, die dadurch entstehen, ja, was auch immer, die sind erstmal ein Riesenhindernis, weil man ist noch mehr im Modus des Verdrängens. Ja, man hat ja so viel dann in einem Krieg erlebt, wenn man ihn überlebt hat, an Schlimmen, dass man den natürlichen Schutzmechanismus verwendet, der Verdrängung. Ja, viele, die aus dem Krieg nach 1945 zurückgekommen sind, haben überhaupt nicht mehr geredet über das, was da war. Und zwar nicht irgendwie alle, weil sie alle ganz böse, finstere Täter waren, die gab es natürlich auch, aber auch, weil es oft so verdrängt war, dass sie oft gar nicht mehr herangekommen sind. Ja, Sie kennen wahrscheinlich auch die Geschichte von sehr alten Menschen, die dann erst in den Pflegeheimen oder wenn sie dement werden, plötzlich anfangen, wieder Angst zu kriegen vor Bombenangriffen, an die sie jahrzehntelang nicht mehr gedacht hatten, weil die so tief verdrängt waren. Das heißt, Kriege sind keine gute Voraussetzung für psychische Gesundheit, sondern das blanke Gegenteil. Und wir müssen nicht erst wirklich fürchterlich leiden, wir müssen es nicht, ja, um dann einen Weg von Verbesserung und Lebensbejahung zu gehen. Das halte ich für völlig unnötig und die Kinder machen es uns doch vor. Wissen Sie? Die Kinder zeigen uns doch, dass man nicht erst kaputt sein muss, um dann irgendwie mit anderen spielen zu wollen oder sich die Spielzeuge zu teilen oder auf andere zuzugehen.
Ja gut, solange die Spielzeuge keine Smartphones sind zum Beispiel, weil auch das habe ich in diesem Podcast gehört, so viel spielen wie möglich ist das beste Heilmittel, um ein gesunder Erwachsener zu sein und zu werden.
Naja, da muss man jetzt wieder gucken, was Spielen ist. Ne? Es gibt ja auch Kriegsspiele, es gibt Computerspiele, wo ständig andere erschossen werden. Also ich glaube nicht, dass alles, was ein Kind in die Hand nimmt, ein sinnvolles Spielwerkzeug ist.
Nein, das wollte ich aber sagen. Also eben durch diese Smartphones wird das analoge Spielen, was so wichtig ist, immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe bis heute kein Smartphone, aber ich sehe ja, wie andere damit umgehen. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich am Smartphone liegt. Ich nehme an, dass es wie bei so vielen anderen Sachen eben eine Frage ist der psychischen Voraussetzungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gesunde Kinder, psychisch gesunde Kinder, so süchtig danach sein können, in einer so letztendlich ja entfremdeten Art und Weise Pseudokommunikation zu betreiben. Ja, ich glaube, wir wissen alle oder haben es am Anfang unseres Lebens erfahren, dass das Schönste ist ein Direktkontakt. Ja, am schönsten ist doch, wenn man sich gegenüber sitzt, sich in die Augen guckt und dann was miteinander macht. Und das kann doch kein Smartphone ersetzen. Das heißt, wer wirklich mit dem Smartphone glücklich ist oder es glaubt zu sein, glaube ich, der sollte mal über sich nachdenken.
Sie haben in dem Gespräch gesagt, Menschen dürfen oft nicht sie selbst sein. Wenn jetzt Menschen mit diesem Gespräch in Resonanz gehen und spüren, ja, das ist tatsächlich so, was empfehlen Sie denn als ersten Schritt? Weil es ist ja gar nicht so einfach, also auch eine Psychotherapie zu bekommen heutzutage ist ja jetzt nicht gerade einfach und dann auch noch den richtigen Therapeuten zu entdecken, der einem gut tut. Gibt es auch andere Möglichkeiten?
Also ich glaube, dass es sehr viel gute Literatur gibt, wo man sich damit sich selber erstmal ein Stückchen mehr vielleicht davon überzeugen kann, will ich mich verändern, will ich mich konstruktiv in Frage stellen, will ich wirklich, was zumindest in einer tiefen psychologischen und psychoanalytischen Therapie der Fall wäre, mich mit meiner Kindheit, mit meinen Eltern, mit meiner Sexualität befassen. Ja, ich gehe jetzt mal wirklich von dem aus, was Sie sagen. Also Menschen hören jetzt dieses Gespräch und es macht so irgendwo Klick. Ich glaube nicht, dass die dann sofort irgendwie das Telefonbuch aufschlagen sollten oder müssten schon gar nicht und nach einem Therapeuten suchen, sondern vielleicht erstmal auf sich wirken lassen, vertiefen. Ja, gibt's Bücher, gibt's vielleicht auch Filme, aber vor allem Bücher, das ist jedenfalls so mein Ding, mein Zugang für vieles, in denen ich das stärker nochmal irgendwie nachlesen, vertiefen, fühlen kann. Nehmen Sie zum Beispiel die Bücher von Alexander Neal. Ja, es sind überschaubar viele, also im Deutschen jedenfalls, im Englischen gibt es ein paar mehr. Die kann ich allesamt empfehlen. Ja, Summerhill, Fragen und Antworten ist eine Kurzfassung. Neal Birnenstiel ist eine Autobiografie von ihm. Der Typ konnte wirklich richtig gut schreiben, war unheimlich sympathisch. Ja, das zu vertiefen, das an sich rankommen zu lassen, das wäre für mich so ein Vorschlag von in Anführungsstrichen Nacharbeit. Wissen Sie? Und dann Stück für Stück in sich dieses Gefühl festigen, okay, jetzt merke ich langsam, was bei mir ist und ich versuche es auszuhalten, vielleicht mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einer Partnerin drüber sprechen und dann vielleicht sich auf Psychotherapeutensuche machen und dann aber sich klar machen, es ist bei Psychotherapeuten nicht anders als in anderen Berufen. Die Anzahl von Leuten, die es gut machen, ist nicht höher als beim Autoklempner, denke ich. Also, eben nicht autoritär rangehen, nicht sagen, der Herr Doktor wird schon wissen, nee, sondern wirklich gucken, wer ist gut für mich. Und
also
dann
fühlen.
Lieber ein halbes Jahr länger.
Also reinfühlen, die Intuition einschalten.
Ja. Lieber ein halbes Jahr länger suchen, ja, und auf jeden Fall davon ausgehen, wenn ich mich wirklich psychotherapeutisch einlassen will, muss es jemand sein, der mir ausreichend sympathisch ist, der mir wirklich zuhört. Ja, und wo ich das Gefühl habe, dem könnte ich vertrauen. Und wenn es nicht der Fall ist, ist es egal, wie, ob der promoviert oder sonst was ist, ja, Finger weg. Dann wird's nichts. Also Psychotherapie, wenn sowas taugen soll, ist immer eine intensive zwischenmenschliche Beziehung. Dafür muss man einfach miteinander können.
Und was auch immer wichtig ist, Begeisterungsfähigkeit, also zu schauen, wofür begeistere ich mich? Und da sind wir fast wieder auch bei diesem Spielerischen, vielleicht auch als Erwachsener mal wieder neue Dinge auszuprobieren. Einfach zu schauen, irgendwie das Leben ist extrem vielfältig und nicht nur in den eingefahrenen Bahnen mich zu bewegen, sondern tatsächlich auch zu gucken, so, was ist das, womit gehe ich in Resonanz und welchen Traum habe ich vielleicht, den ich gerne mal umsetzen würde? Man kann da ja in kleinen Schritten anfangen.
Ja, und klar, ja, und da wiederum kann man sagen, Krise ist natürlich immer wirklich eine Chance. Also ich sage, Krieg ist schon viel mehr als eine Krise, ja. Unter Bombenhagel wird man keine Psychotherapie beginnen. Aber der gesellschaftliche Umbruch, der jetzt hier gerade stattfindet, ist objektiv eine Chance, eigentlich auch eine Notwendigkeit, über solche Fragen, wie Sie sie gerade aufgeworfen haben, nachzudenken. Ja, Verkrustung zu lösen, Bilanz zu ziehen, alles sowas. Wie gesagt, ich bin ehemaliger DDR-Bürger, bin 1957 geboren in Berlin, damals Hauptstadt der DDR, ne? Und habe ja 1989 miterlebt, das, was dann später Wende genannt wurde und so weiter, ne? Und zur sogenannten Wiedervereinigung führte. Und ich war damals beim DDR-Rundfunksender Jugendradio DD64, wie erwähnt, und ich habe Lebenshilfesendungen gemacht mit Hans-Joachim Marz. Und wir haben auf diese Sendung, also vor der Wende, da war von Wende noch keine Rede, es ging Anfang 89 los, ja. Da dachte noch jeder, der, jedenfalls Erich Honecker, dachte das auf jeden Fall, dass der Sozialismus noch ewig bestehen wird. Und, aber die Menschen haben gespürt, jedenfalls die, die irgendwie politisch interessiert waren, dass, dass es so nicht weitergeht, ja. Und auf jede von unseren Sendungen haben damals über 1000 Leute geschrieben, aber nicht nur einfach irgendwie, alles Gute, macht's weiter, sondern die haben teilweise seitenlange Briefe geschrieben, ja, also über sich selber, über ihre Probleme. Das heißt, die haben damals die spürbare, für alle, die sensibel genug waren, wirklich sehr intensiv spürbare gesellschaftliche Krise auch genutzt, weil sie erkannt haben, irgendwie geht's so nicht weiter. Und deswegen haben unsere Sendungen so eine Resonanz gezeigt, auch weil die Leute gesucht haben. Ja, und ich denke, es ist nicht identisch, aber in gewisser Hinsicht gibt es schon eine Ähnlichkeit hier. Es gibt sehr, sehr gute Gründe, jetzt zu suchen. Und insofern ist es gleichzeitig eben auch eine Chance, finde ich, diese Krise, ja, zu neuen, also das ist jetzt kitschig, zu neuen Ufern aufzubrechen, zumindest erstmal geistig, in sich selber.
Na, ich finde schön, dass Sie das sagen, weil am Ende geht's ja darum, was nützt es uns, wenn wir jetzt in die Dystopie gehen und Szenarien zeichnen, wie düster alles werden kann. Das hilft ja am Ende nicht wirklich jemandem weiter, sondern was wirklich weiterhilft, ist zu gucken, wie kann ich auch in der Krise oder in schwierigen Situationen trotzdem ein gutes Leben haben und mich fürs Leben begeistern.
Ja.
Also von daher, ich schätze optimistische, utopische Schlussworte sehr, Herr Dr. Peglau. Ich danke Ihnen und möchte Ihnen aber noch kurz den Raum geben, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen.
Ich denke, über das, was Sie jetzt gesagt haben, geht nichts mehr drüber. Also das können wir einfach so stehen lassen.
Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute.
Gleichfalls.
Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich danke für eure Unterstützung, für Alternative für freie Medien, für Apolut und andere Player, damit solche Gespräche auch in Zukunft dafür sorgen, dass Resonanzfelder geschaffen werden mit neuen Informationen, mit einem neuen Denken, mit einem neuen Fühlen, damit eben viele Menschen, möglichst viele, jeder eigentlich an den Start kommt und ja, das Leben führt, was er oder sie gerne führen möchte, weil das ist eine große Revolution, wenn jeder in seine Zufriedenheit kommt. Und wir hoffen, dass wir hiermit auch wieder so einen kleinen Impulspunkt setzen konnten und danken fürs Zuschauen. Bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.